Ja, also ich habe mich getraut, hier Vortrag zu halten, weil ich mich ebenso getraut habe, dreimal in den letzten Jahren ins Gefängnis zu gehen. Und weil mir das so gut getan hat, habe ich gedacht, das könnten vielleicht auch andere Leute machen. Und ich will heute eigentlich Folgendes kurz behandeln. Also sollte eigentlich nicht länger als dreiviertel Stunde gehen und ich wäre sehr gespannt auf das Gespräch im Anschluss daran. Kurz will ich auf die Grundlagen eingehen, auf Gandhi, Thoreau, Martin Luther King und dann ein paar historische Fakten. Dann ein bisschen ausführlicher Lebenslaute und meine sonstigen Engagements in Sachsen-Anhalt und in Büchel in der Eifel. Und schließlich die Frage der Konfrontation mit der Justiz und was es bringt, ins Gefängnis zu gehen. Henry David Thoreau lebte im 19. Jahrhundert in den USA und war sehr unzufrieden mit der Politik seines Staates. Daraufhin hat er also irgendwann einen kleinen Artikel geschrieben, der im Deutschen übersetzt worden ist unter dem Titel Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Im Englischen heißt es eigentlich schlicht Civil Disobedience. Er war also unzufrieden mit dem Krieg, den die USA gegen Mexiko geführt haben. Und der war auch unzufrieden mit der Sklaverei und hat also schwer gegen die Sklaverei gekämpft. Und aus diesem Grunde hat er seine Steuer nicht bezahlt, die er eigentlich hätte bezahlen sollen. Nun lebte er in einem Dorf, da kannte sich jeder und so weiter. Und eine Zeit lang ging das alles gut. Und irgendwann meinte der Sheriff, er muss doch mal durchgreifen und hat ihn für eine Nacht ins Gefängnis gesperrt. Und das hat er ziemlich humorvoll beschrieben. Und anschließend wurde zwar die Steuer von einer Verwandten von ihm bezahlt, das Entscheidende für ihn war aber der Erkenntnisgewinn, den er da durch diesen Akt des zivilen Ungehorsams hatte. Er schreibt nämlich dann, viele Leute sind auch meiner Meinung und sie finden das alles ganz schrecklich mit dem Krieg in Mexiko und mit der Sklaverei, aber sie tun nichts wirklich dagegen, was ihre eigene Bequemlichkeit erschüttern würde. Es geht einfach darum, eigene persönliche Ungelegenheiten auf sich zu nehmen, wenn man so etwas tut. Das war der entscheidende Erkenntnisgewinn, den Thoreau hatte. Mohandas Gandhi hat diesen Ansatz, den Thoreau eigentlich sozusagen so ein bisschen individuell entwickelt hat und wo er auf das eigene, auf das persönliche Gewissen geht, zu einer Strategie für gewaltfreies Handeln von großen Menschenmassen entwickelt. Das fing in Südafrika an. Er hat dann auch später in Indien hat er natürlich also auch sich sehr um die indische Unabhängigkeit verdient gemacht. Und Gandhi hat unter anderem das Buch oder den Aufsatz von Thoreau 100.000-fach drucken lassen und die Leute gebeten, auch das zu verkaufen und zu vertreiben, gerade wenn das verboten war. Also auch die eigenen Schriften von Gandhi, die wurden irgendwann verboten und durften nicht verkauft werden. Und Gandhi hat das also haufenweise unter das Volk geworfen und den Leuten gesagt, wenn ihr euch verhaften lasst, also verkauft das, damit man euch verhaftet. Ja, das war sozusagen der Zweck der Übung. Auf diese Weise wollte er den Justizapparat der Engländer zum Knirschen bringen. Ein weiterer Held des zivilen Ungehorsams war Martin Luther King. Ich müsste hier auch noch eine Frau erwähnen, Rosa Parks nämlich, die als erste Schwarze in einem Bus sich geweigert hat, den hinteren Teil des Busses zu besetzen und einfach vorne geblieben ist, obwohl das für Schwarze verboten war. Daraufhin wurde sie verhaftet und so. Und dieser dieser Widerstand hat also die Bewegung der Schwarzen praktisch ausgelöst. Martin Luther King wird in den USA im Augenblick etwas sehr zu einem Heiligen stilisiert und dabei gleichzeitig als etwas, wenn man so will, harmlos dargestellt. Es wird also eigentlich sein Engagement für die auch für die Arbeiter und für das soziale Wohl wird da also unter den Teppich gekehrt. In den USA gab es eine Bewegung, von der wir hier in Europa natürlich viel gelernt haben. Das fing also an mit dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg und gegen Rassismus. Wir hatten auch mal Besuch von einem Vietnam-Veteranen, der hat uns eigentlich erzählt, also der hatte das so wahrgenommen in seiner Einheit, dass der Vietnamkrieg eigentlich verloren ging, weil die Soldaten nicht mehr mitgemacht haben. Weil sie einfach jede Art von Möglichkeit gesucht und gefunden haben, zu sabotieren und den Vorgesetzten das Leben schwer zu machen. Es sind auch sehr viele Offiziere der US-Amerikaner von ihren eigenen Leuten erschossen worden. In den USA wurden dann oftmals auch Demonstrationen verboten. Daraufhin hat man das praktisch individualisiert. Jemand hat einfach ein Plakat sich auf den Rücken und auf den Bauch gehängt und ist sozusagen als Sandwich rumgelaufen. Oder man ist, und auf diese Weise konnte die Polizei nichts mehr gegen ihn tun. Auch Blockaden oder Laufdemos sind sehr populär geworden. Was auch besonders wichtig ist für uns, sind diese neuen Formen der Kommunikation. Das heißt, man hat gemerkt, es ist nicht so sinnvoll, wenn man dauernd miteinander diskutiert. Da hat man immer den Eindruck, der andere hat Unrecht und ich habe Recht und so. Und wir lassen jetzt einfach die Dinge nebeneinander stehen. Das machen wir also auch bis heute immer wieder, sogenanntes Blitzlicht. Wenn wir Meinungen über einen Sachverhalt austauschen wollen, dann setzen sich alle hin und jeder sagt ganz kurz seine Meinung oder sein Gefühl zu dem Thema und das bleibt unwidersprochen stehen, bis der Letzte geredet hat. Auf diese Weise schafft man es natürlich auch, dass jeder zu Wort kommt und nicht einige Hanseln, die sich für besonders wichtig halten. Ich spreche jetzt hier über die BRD, bloß über die Bewegungen, an denen ich selber beteiligt war. Das eine war die konsequente Kriegsdienstverweigerung, nämlich durch dieses zivilen Ersatzdienstes. Das ist ja schon so lange her, das wisst ihr wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Es gab die Wehrpflicht, sie ist ja noch nicht wirklich abgeschafft, aber sie ist ja ausgesetzt. Und wer die Wehrpflicht verweigern wollte, wurde zu einem zivilen Ersatzdienst herangezogen. Und es gab dann Leute, die haben gesagt, das machen wir nicht mehr, wir sehen es überhaupt nicht ein. Dieser Ersatzdienst ist nämlich nichts weiter als ein Teil der Kriegspolitik. Diese Leute, das waren ungefähr 60 Leute jedenfalls, die sich organisiert haben in den Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Ich habe einen von denen auch begleitet. Ich machte damals Beratung für Kriegsdienstverweigerer in Mainz. Und dann kam so ein junger Mann, der war irgendwie Sohn eines Weinbauern. Und der sagte mir, er will aber auch den Zivildienst verweigern. Und da ich mich damals gerade auch mit Gandhi und so etwas beschäftigt habe, dann habe ich ihm gesagt, na gut, dann wollen wir das durchziehen. Und ich unterstütze dich dabei. Und wir haben uns auch mit den anderen, die das gemacht haben, dann zusammengesetzt. Und diese 60 Leute habe ich dann gehört, also eine Reihe von denen sind auch so um den Wehrdienst oder den Ersatzdienst rumgekommen, aber ungefähr die Hälfte sind wirklich bestraft worden und die Strafen waren manchmal ziemlich hart, beziehungsweise das Normale, was sich dann einspielte, waren ungefähr 8 Monate Gefängnis, von denen wurden dann meistens 6 Monate abgesessen, das heißt also 2/3 bei guter Bewährung. Gut, die Zeugen Jehovas, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts schon konsequent den Kriegsdienst verweigert haben und das auch heute noch in anderen Ländern tun, also in Korea oder so, die werden dann ziemlich stark zu Märtyrern dieser Bewegung der konsequenten Pazifisten. Bei denen hat uns natürlich gestört, dass sie religiös argumentiert haben. Und wenn ihr das anschaut im Grundgesetz, ist der Artikel, der sich mit Kriegsdienstverweigerung beschäftigt, ein Unterartikel des Artikels zum Thema Religionsfreiheit. Das heißt also, Kriegsdienstverweigerung wurde sozusagen als eine religiöse Spinnerei angesehen, so in dem Sinne, naja, also das ist völlig irrational und außerdem vom Gewissen gedeckt und außerdem haben die Zeugen Jehovas so gelitten unter den Nazis und das ist, sieht nicht gut aus, wenn die das wieder tun und ergo wird das dann geduldet. Aber eine politische, eine ganz speziell politische Argumentation wurde eigentlich als nicht gewissenskonform beanstandet. Und die Totalverweigerer haben sich über alle diese Dinge hinweggesetzt und haben gesagt, wir gehen dann ins Gefängnis. Punkt. Jetzt komme ich auf Lebenslaute. Lebenslaute ist sozusagen, ja, also ist ein ganz besonders interessantes Projekt. Wir werden im Dezember dieses Jahres ein Buch herausgeben, 33 Jahre Lebenslaute. Wir sind schon im 34. Jahr, aber das hat eben auch länger gedauert. Das sind Leute, die fingen eigentlich an, dass die Hälfte war sozusagen, waren Musikstudenten. Und die andere Hälfte waren Theologiestudenten. Und die hatten in Mutlangen bei den Blockaden da mitgemacht und sich zwischendurch etwas gelangweilt und gemerkt, also wir müssen, wenn wir so lange da sitzen und auf die Polizei warten, sollten wir doch ein bisschen Programm haben. Und das nächste Mal bereiten wir das ziemlich gut vor. Da haben sie dann also einen Aufruf gestartet an Interessenten und haben dann gefragt, wer macht mit? Wir haben jetzt also folgendes Programm, also ein klassisches Programm. Ich weiß nicht, ob Sie damals schon die Sinfonie von H-Moll von Schubert gespielt haben. Ich glaube, das gehörte dazu, ein Satz. Und dann kamen also 120 Leute zusammen und die haben zusammen mit Chor und Orchester ein großes abendfüllendes Konzert gemacht gewissermaßen und sind damit nach Mutlangen gezogen und haben das mit einer Aktion zivilen Ungehorsams und einer solchen Blockade verbunden. Das Maskottchen dieser Initiative war ursprünglich der Orpheus, den seht ihr hier in einer antiken Darstellung, die erscheint auch dann auf den Flugblättern häufiger. Und Orpheus ist eine ganz faszinierende Gestalt. Ihr wisst ja vielleicht auch, dass die meisten Opern eigentlich das Thema Orpheus haben. Orpheus ist derjenige, der mit seiner Musik verzaubert. Er verzaubert die Tiere und macht die wilden Tiere zahm und schafft es sogar in die Unterwelt zu gehen und den Fürsten der Unterwelt zu bewegen, ihm seine Frau Eurydike wieder zurückzugeben. Das klappt dann nicht wirklich, aber trotzdem, Orpheus und der Zauber seiner Musik ist einfach für mich ein wunderschönes Motto. Und mit der Musik haben wir in den ganzen Jahren, also ich bin nicht seit 33 Jahren dabei, sondern ungefähr seit 10, 13 Jahren oder sowas, haben wir dann eine Menge bewirkt. Die Themen von Lebenslaute waren zunächst einmal Militär, anschließend Atomkraft, aber genauso gut sehr frühzeitig auch Flüchtlinge, einmal auch Gentechnologie und in den letzten Jahren die Braunkohle. Hier auf diesem Bild seht ihr die Lebenslaute-Gruppe, die in Gorleben auf das Gelände des Zwischenlagers oder nein, dieses geplanten Bergwerks geht. Ein paar Jahre davor waren sie auch auf dem Zwischenlager, was direkt daneben ist. Und wir haben das, wie ihr seht, am hellen Tag, es war schon früher Samstagmorgen, haben wir das machen können mit einer Leiter, die man gebaut hatte. Und auf der anderen Seite, man fragt sich natürlich, wie kommen die dann die Mauer wieder runter? Auf der anderen Seite, da haben wir wieder etwas gemacht, die Waffen des Gegners sozusagen für uns verwendet. Das ist eine der Kunststücke der gewaltfreien Aktion. Es war nämlich ein paar Wochen vorher waren Leute von der Bürgerinitiative mit Treckern und solchen Sachen auf das Gelände eingedrungen und hatten sich genau umgeschaut. Und an dieser Stelle, wo jetzt die Leute rübergehen, ist oben eine Rampe. Die war eigentlich gebaut worden, damit man da oben Wasserwerfer postiert und irgendwelche Demonstranten mit beschießen kann. Und diese Rampe konnten wir jetzt also voll bequem runtergehen, sind dann alle da auf dieses Gelände und haben innen vor dem gewaltigen Stahltor oder beziehungsweise hinter dem gewaltigen Stahltor dann musiziert. Ein anderes Thema war jetzt ein anderes Bild, was ihr hier seht. Da verstreuen sich die Leute auf einem Gelände. Das ist ein ehemaliges Dorf. Das wurde damals schon von den Nazis enteignet, um das Militärgelände dort erweitern zu können. Es wurde dann eine Komposition verfasst, die speziell dieses Dorf zum Titel hatte, Gruon. Leute wurden sozusagen auf Hörweite verteilt auf dem Gelände. Diese Komposition ist virtuell für 153 Mitspielende gemacht, nämlich für die 153 Häuser, die es an diesem Ort gab. Und es waren also bei dieser Gelegenheit etwas weniger. Aber die Leute haben sich etwas auf dem Gelände zerstreut, um diese Komposition zu spielen. Und die Besucher konnten dann natürlich auch hingehen. Nebenbei, in der Situation waren alle Besucher ebenso in einem illegalen Zustand wie die Musizierenden und bekamen nachher dann auch Strafen. Es wird immer gefragt, ja, ziviler Ungehorsam, was bringt das denn? Wir können aber eine ganze Reihe von solchen Aktionen aufzählen, wo wir Erfolge gehabt haben, natürlich nicht wir als Lebenslaute alleine, sondern immer in Zusammenarbeit mit verschiedensten Aktionen und verschiedensten Initiativen vor Ort. Das eine war eben hier in Gruon auf der Schwäbischen Alb. Dieses Gelände ist heute zivilisiert und Naturschutzgebiet. Dann hatte ich ja hier noch andere, diese anderen Sachen habe ich ja hier aufgezählt. Heute bin ich an zwei Stellen sehr aktiv. Das eine ist Schnöckersburg in der Kolbitz-Letzlinger Heide nördlich von Magdeburg. Und dort hatten die Nazis auch schon ein Gelände, was sie für ihre Schießübung verwendet haben. Und dort wurde dann jetzt eine Kampfstadt gebaut, wo mit höchster Technologie, mit Laser und so weiter, die Firma Rheinmetall also Kämpfe simulieren kann. Und diese Firma Rheinmetall werden wir wohl in der nächsten Zeit auch noch häufiger angreifen, weil die sind in Unterlüss, es ist ein winziges Örtlein in Niedersachsen irgendwo, merkt euch den Namen Rheinmetall und Unterlüss, das kommt sicherlich häufiger noch nächstens in die Presse. Und dort gibt es eine Bürgerinitiative und wir machen immer mal wieder Spaziergänge auf die Heide, das ist aber ungefähr 4 Kilometer. Und lasst uns dafür verknacken. Dann habe ich das Bußgeld verweigert, was ich dafür bezahlen sollte. Und habe dann gemerkt, dass ich dadurch, dass ich das Bußgeld gar nicht zahle und ins Gefängnis gehe, sehr viel positive Gefühle bei meinen Mitmenschen hervorrufe. Also ich habe in meiner Stadt in Herford bei Bielefeld, wo ich wohne, bin ich nun mal auch ziemlich bekannt. Ich singe in verschiedenen Chören mit und das sind ganz fromme und biedere Leute zum Teil. Ich schreibe auch regelmäßig Artikel für die örtliche Zeitung. Übrigens gibt es zwei Zeitungen bei uns und diese Zeitung kennt mich deswegen natürlich auch. Und ich habe dann alle Leute gebeten, mir Postkarten zu schreiben. Und das ist jetzt hier eine kleine Auswahl davon. Ich habe speziell beim ersten Mal Gefängnis, habe ich gleich 50 Postkarten bekommen und die Leute im Gefängnis, die waren ganz erstaunt und haben, die Frau da an der Pforte sagte, also das wäre ja noch nie passiert, dass jemand, der in den Knast kommt, so viele Postkarten hat, kaum, dass er also am ersten Tag da ist. Und das war also, da hatte ich dann immer Gelegenheit, das zu erklären. Gut. Also ins Gefängnis zu gehen, das braucht ein bisschen was. Ich habe jetzt im Sommer habe ich mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der selber in der Friedensbewegung aktiv ist und so, und der fragte mich denn, was ich denn für biografische Voraussetzungen hätte, dass ich das mache. Und da habe ich ihm irgendwas gedankt, so dies oder jenes, und da war er irgendwie nicht zufrieden und hat dann nochmal gebohrt und so weiter. Und dann hat er noch so lange gebohrt, dass ich auf die Idee kam, will der vielleicht, dass ich jetzt irgendwas beichte oder was? Dass ich irgendeinen Makel in meiner Biografie erkläre, weshalb ich jetzt also ins Gefängnis gehe. Und dann habe ich im Geiste für mich, also dem nicht mehr gegenüber, sondern habe für mich das Ganze umgedreht und mich gefragt, ist es nicht überhaupt ein Makel in der Biografie, wenn jemand keinen Widerstand leistet? Wenn jemand sich die ganzen Schweinereien alle gefallen lässt, die uns hier dauernd über dem Kopf schweben. Ja? Gut, ich hatte jetzt die Gelegenheit, in der letzten Zeit ein Buch zu lesen zum Thema Atomwaffen. Da geht es einzig, das ist auch schon vom Jahre 1984, da geht es einzig und allein um die rechtliche Bewertung der Atomwaffen. Und es stellt sich heraus, wir sind in einer Art von riesigem Konzentrationslager und unsere Henker sind jedem Augenblick in der Lage, uns das Lebenslicht auszudrehen. Und für unsere Henker, zu denen gehört unsere Regierung, ja, solange, dass sie Atomwaffen dulden, und solange sie in der NATO sind oder in der NATO nicht darauf hinwirken, dass die Atomwaffen abgeschafft werden, ja, solange sind diese Regierung nichts weiter als eine Verbrecherbande und in keinster Weise mehr unterschieden von den Nazis, bei denen es galt, die Gesetze gelten für alle, nur nicht für meine Opfer. In Büchel gibt es Widerstand schon seit vielen Jahren. Ihr seht da auf der rechten Seite so ein fast quadratisches Stück Land und daraufhin haben mich meine Freunde von den USA, Plowshare, aufmerksam gemacht und haben gesagt, da wollen wir hin. Und sie meinten, da sind innerhalb des Zauns sind zwei Zäune nochmal. Letztlich haben wir vier Zäune durchtrennen müssen und sind dann auf dieses Gelände gekommen und haben dort eine Art von Bunker gefunden. Dort sind sicher mal Atomwaffen gewesen. Heute sind da garantiert keine, also war da auch eine Lichtanlage, also die wäre garantiert angegangen, wenn Atomwaffen dort gewesen wären. Aber trotz allem, wir haben uns dort in der Nacht allerdings eine ganze Stunde aufgehalten, ohne entdeckt zu werden. Wir haben natürlich den Weg durch die kleinen Wäldchen genommen, die es da drumherum gibt, ne? Um nicht gerade da sehr so gesehen zu werden. Und wir mussten mühsam auf uns aufmerksam machen, bis wir dann entdeckt wurden. Also wir wurden nicht entdeckt. Die kamen dann mit ihren Taschenlampen, haben geleuchtet. Wir saßen aber auf so einem Bunker drauf. Ja? Und jedenfalls ging das so. Wir waren alle fünf, wir waren fünf Leute, alle schon bei Jahren, um das mal so zu sagen. Ja, also wir sind alle, also der Jüngste ist, glaube ich, 50 hier, der Steve. der zweite von links. So, und die ja, und es geht da um Gelände ein bisschen nach aufwärts, also das ist so ein bisschen bergig da, und wir mussten uns da schon ziemlich abstützen da, und hatten gelegentlich Mühe, darauf zu kommen. Jedenfalls haben dann schon nachher Leute gewitzelt, da kommen so ein paar Rentner und können euer ganzes Atomgelände da aufmischen. Diese Leute, die aus den USA kamen, die hatten damit aber schon Erfahrung, weil in den USA sind die Verhältnisse noch viel schlimmer. Die sind also kilometerweise auf so einem Gelände herumgelaufen, und es gab dort Kameras, aber die Kameras haben dummerweise nicht funktioniert. Warum nicht? Weil das Militär das Thema Kamera ausgesourced hatte. Die hatten irgendein anderes Unternehmen damit beauftragt, diese Kameras zu warten. Die haben das natürlich nicht gemacht. Und ergo hätte da jeder und jede reingehen können, ohne bemerkt zu werden. Daraufhin gab es irgendwelche Senatoren oder sonstige Großkopferten, die haben sich ausdrücklich bei den Gewaltfreien bedankt, dass sie auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Aber abgeschafft haben sie die Atomwaffen deswegen noch nicht. In Cochem gab es natürlich, nein, natürlich nicht, aber es gab durchaus viel Solidarität. Es gibt also eine größere Menschenmenge von Leuten, die sich diesem Thema verschrieben haben. Jetzt im letzten Sommer waren in Büchel, das ist in der Eifel in der Höhe von Koblenz, Cochem, da waren also schon an die 1000 Leute mal. Sonst waren das erheblich weniger, weil die Gegend doch ein bisschen abgelegen ist. Aber im Grunde heutzutage mit den Autos und so weiter ist nichts abgelegen. Wenn man will, kann man überall hinkommen. Das fährt auch ziemlich bald nah an der Autobahn dran vorbei. Mein Amtsrichter hat mir eben gleich angedroht, dass ich Gefängnis kriege. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn nochmal sehen werde, weil jetzt bei meinem letzten Verfahren, was ich jetzt noch vor mir habe, da gibt es noch keinen Prozesstermin. Und da ich jetzt gerade Akteneinsicht hatte, habe ich mitbekommen, dass es da eine Richterin gab und die ist aber versetzt worden und es gibt noch keine Nachfolgerin und deswegen gibt es auch noch keinen Prozesstermin. Ja. Jetzt bin ich schon am Ende. Ich habe eine Berufungsverhandlung in Koblenz gehabt. Da ist das Strafmaß etwas heruntergesetzt worden. Aber das Allgemeine haben sie völlig abgelehnt. Die Justiz ist in dem Falle Atomwaffen total, ja, wie soll ich sagen, langweilig. Ja? Also sie stützt sich auf höhere Urteile und baut ihre Textbausteine zusammen und macht sonst nichts. Ja? Und lässt sich überhaupt gar nicht von irgendwelchen Argumenten bewegen. Trotzdem muss man das immer weitermachen. Es gibt dadurch immer Gelegenheit, in die örtliche Presse zu kommen und in die überregionale auch. Und es gibt verschiedenste Strategien, verschiedene Möglichkeiten, die man hat, die wir uns jetzt in der nächsten Zeit überlegen werden. Wir weitergehen. Einige wollen bis vor das Bundesverfassungsgericht oder bis vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Und es gibt ja auch noch andere Aktionsideen oder Aktionsfelder, auf denen sich der zivile Ungehorsam entfalten kann. Das ist eben Ende Gelände, also gegen die Braunkohle, dann die Fridays for Future und dann Extinction Rebellion. Also das habe ich jetzt mit ER abgekürzt. Ich habe irgendwie gehört, das kürzt sich mit EX ab. Und ja, aber das ist für meine Begriffe eben eine sehr zukunftsträchtige Art und Weise, zivilen Ungehorsam zu machen, das heißt also strikt gewaltfrei, völlig klar, weil jedes Mal, wenn ich Gewalt anwende, wird die Gewalt sich weiter fortzeugen. Das ist ein Gesetz und dem kann man gar nicht entgehen, selbst wenn man es will. Und wir sind so, ich habe den Eindruck, dass wir so ein bisschen im Moment mit dem Staat spielen wie ein Jiu-Jitsu-Kämpfer. Wir nehmen nämlich die Kraft, die der Staat hat, und wenden sie gegen ihn selbst. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Polizisten zum Beispiel völlig erstaunt waren. Ach, ich habe noch was für euch. Ich habe nämlich noch ein Video von Lebenslaute. Genau, das vergesse ich nämlich immer einzupacken. Kannst du mir das nochmal anhören? Genau. Der Staat, also die Polizisten sagten dann, ach, sie wollen doch nur in die Presse, also sie haben so getan, als wenn das jetzt so ein Geltungsprozess von uns wären, wir wollten nur uns zur Geltung bringen und so weiter. Ja, das ist aber gar nicht der Fall. Also sie versuchen verzweifelt, sich etwas einfallen zu lassen, warum wir das so machen, wie wir das machen. Also zum Beispiel, wir machen von allem, was wir tun, machen wir Fotos. Wenn wir anschließend noch von der Polizei mit Mühe und Not da fotografiert werden wie verrückt, dann können wir darüber nur grinsen. Was interessiert uns dann? Ich habe der Polizei schon gesagt, ich wünschte, dass ihr das veröffentlicht. Ja, so. Ja? Die Polizei ist ja Straftäter gewöhnt, die sich der Strafe entziehen wollen und auch dem Gesetz entziehen wollen. Bei der letzten Aktion, wo ich dabei war, da gab es zwei Gruppen. Die eine hatte sich vorgenommen, sozusagen ein antimilitaristisches Picknick zu machen. Die haben inzwischen einen zweiten Zaun gebaut in Cochem, damit sie, das ist ein Bauzaun, damit sie den inneren Zaun besonders groß und besonders stark erneuern können. Und wir haben uns da also dann zwischen den ersten und zweiten Zaun gesetzt und dort unser antimilitaristisches Picknick gemacht. So. Und die zweite Gruppe war dann sozusagen, die hat sich durch beide Zäune geschnitten. Ja, die hat also ganz offen das ganze Werkzeug mitgebracht. Das kam auch daher, weil sie die Deutschen verfolgt haben, die Ausländer aber nicht. Daraufhin haben die Ausländer, nämlich Leute aus den Niederlanden besonders, haben dann also eine Anleitung zum Durchschneiden eines Zaunes und eines NATO-Drahts ins Internet auf YouTube gestellt. Ja, stellt euch das vor, jetzt kommt ihr daher mit eurem Schneidegerät und schneidet da den Zaun auf und jetzt kommen auf der anderen Seite kommen die Soldaten. Bis die Polizei kommt, wir gehen 2 Stunden, das ist ein anderes Thema. Aber auf der einen Seite kommen die Soldaten, die können aber gar nicht an euch dran, weil die nämlich durch den NATO-Draht selber gehindert sind. Erst als sie den NATO-Draht durchgeschnitten haben, dann konnten die Soldaten, haben sie ran und konnten sie festnehmen. Und das haben sie dann sich mit Vergnügen auch machen lassen. Ja? Also das sind alles so Dinge, dass wir sozusagen die Staatsmacht völlig in Verwirrung bringen, weil wir alle ihre Methoden und Mechanismen unterlaufen. So, wo geht es jetzt hier an? Mache ich jetzt einmal so und dann nochmal knack. Ah, ja. Das ist jetzt Lebenslaute in Demmin. Aufmarsch der Nazis. Demmin ist eine kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.
Hören Sie mal bitte kurz auf zu spielen. Hallo. Dankeschön. Hallo.
Also, Sie hatten hier die Möglichkeit Ihres Protests. Gehen Sie jetzt bitte von der Straße, sonst müssen wir...
Also hinter dem Gitter, Sie können da gerne spielen.
Es ist unhöflich, während ich rede, das einfach weiterzuspielen.
Was. Ja. Gut. Wie kriegen wir jetzt was anderes wieder? Egal, das war's. Ja, jetzt bin ich zu jeder Art von Diskussion bereit. Ja. Danke.
Das inspiriert und animiert.
Ja, ja.
Wie lange waren Sie jetzt im Gefängnis insgesamt?
Beim ersten Mal 3 Tage, beim zweiten Mal 7 Tage, beim dritten Mal 10 Tage. Ja. Klar, in den USA haben sie Leute, die so ein Militärgelände betreten haben, zu 25 Jahren verurteilt oder erwarten, dass sie 25 Jahre Gefängnis bekommen und so. Das ist bei uns hier noch ein bisschen lockerer und deswegen können wir damit auch ganz gut umgehen. Ja, aber wenn es unter anderen Verhältnissen würde ich mir andere Maßnahmen überlegen. Genau. Aber Maßnahmen würde ich mir überlegen. Das ist das entscheidende Thema ist, glaube ich, dass jeder und jede sich überlegt, welche Folgerung könnte ich noch ziehen? Wie könnte ich noch weitergehen? Also bei Lebenslaute zum Beispiel, ich mache bei Lebenslaute weiterhin mit, ja, also es ist auch kein Problem. Aber da merkte ich dann irgendwann mal, weil wir auch eine große Gruppe sind, ja, wir sind inzwischen regelmäßig 70 Leute, halb Chor, halb Orchester, die bauen ihre Stühlchen auf, wie ihr seht, ist alles ziemlich umständlich, da die zu räumen und so weiter. Und die Polizei verzichtet dann oft auf Personenfeststellung, Personalfeststellung und solche Sachen mehr. Und dann habe ich dann gemerkt, dass die Leute zu sehr erleichtert waren. Und dann habe ich ihnen gesagt, das geht doch nicht. Ihr könnt erleichtert sein, wenn ihr erreicht habt, was ihr wolltet. Nicht, weil die Polizei euch in Ruhe gelassen hat. Und das war der Grund, weshalb ich gedacht habe, nee, ich muss weitergehen. Ich sollte weitergehen. Ich sollte mir eine Methode überlegen, dass ich die Polizei provoziere. Dass ich Reaktionen des Staates provoziere. Ja, es muss für den Staat unangenehm werden. Ich habe, als ich im Gefängnis war, muss ich sagen, habe ich mich unendlich wohlgefühlt. Ja, ich war wirklich am richtigen Ort. Ja, ich habe da sogar besser geschlafen als zu Hause. Ja, kann ich sagen. Ja, ja, ja. Und ich dachte, ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Ja, ja.
Also ich kann es nachvollziehen, glaube ich. Ich war nie in der Situation, aber ich mir vorstelle, dass wenn man im Gefängnis ist, dass das auch eine gewisse Befriedigung gibt, sage ich jetzt mal. Aber sagen die, dass es zwingend notwendig ist, dass man seine Konsequenzen spüren muss? Also ich meine, man kann ja auch den Staat, sagt jetzt einfach mal, ärgern, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Oder gehört das zwingend dazu?
Ja, wenn ich zur Rechenschaft gezogen werde, ist es ein öffentlicher Skandal. Das ist es. Ja? Es hat, wenn ich ins Gefängnis gehe, gibt das bei uns Artikel in der Zeitung. Es gab auch einen CDU-Menschen bei uns im Ort, der hat dann, glaube ich, hat mir selber persönlich nachher gesagt, er hat der Zeitung einen Brief geschrieben. Er findet es empörend, dass sie einen Rechtsbrecher wie mich mit vielen Artikeln versehen und so weiter und viele andere brave Bürger kriegen keine. Ja? No. Aber die Leute werden ja, jeder, der das liest, wird selber vor die Wahl oder vor den Gedanken gestellt. Warum mache ich nichts? Warum könnte ich nicht auch was machen? Ja? Und das ist das Entscheidende. Ja? Und die Situation der Menschenrechte ist ja so, dass man unbedingt etwas machen muss. Also ich meine, ich erinnere an diese Frau Rakete, die da dieses Segelschiff geführt hat und so, und die gesagt hat, also im Mittelmeer werden, lässt man die Menschen ersaufen, und ich kann dem nicht weiter zuschauen. Ich werde einfach da dieses Segelschiff führen und werde die Leute retten. Ne? Und und da hat sie auch eben einen Prozess bekommen und hat sich verteidigen müssen. Wenn ich einen Prozess bekomme, dann verteidige ich mich nicht, ich klage an. Ja, weil ich klage den Staat an, dass er eine aggressive Politik macht. Ja, dass er eine aggressive Militärpolitik hat und eine aggressive Wirtschaftspolitik. Und natürlich, wie gesagt, die Atomwaffen, die über uns schweben und sozusagen unser Leben schon seit 70 Jahren vergiften. Ne? Ja. Und das ist einfach gut. Inzwischen wird vielleicht das Klima die Atomwaffen überholen, das weiß ich nicht. Wir werden durch was auch immer wir zugrunde gehen. Ich meine, die Grundlagen unserer Existenz werden ja auf allen in allen Dimensionen in Frage gestellt und untergraben. Ne? Aber jedenfalls muss man es einfach laut mal aussprechen und muss auch sagen, diese ganze Bürokratie, die so fantasielos ist, und immer nur rational und immer nur funktioniert, die ist schuld an dem Ganzen. Ja, die lässt alle diese Dinge geschehen. Und das ist einfach ein Verlust von Menschlichkeit, den unsere Gesellschaft einfach hat und der einfach nicht länger geduldet werden kann. Ja.
Ja, würden Sie sagen, dass es auch was bringt, zivilen Ungehorsam zu leisten, wenn man dafür nicht ins Gefängnis geht? Also
ja.
Nach dem zivilen Ungehorsam, wenn jetzt sich viele Menschen daran beteiligen,
Also ich bin auch häufig, nein, häufig nicht, aber... Naja, ich bin ein paar Mal in auch in der Braunkohle gewesen mit Lebenslaute und so und wir sind dafür nicht bestraft worden. Ne? Ja, dann mache ich das natürlich, ja, also in dem Falle auch, es geht ja dann darum, das ist ja auch eine öffentliche Aktion, eine Aktion, die dieses Verrückte mit der Braunkohle an die Öffentlichkeit bringt und so, völlig klar. Ne? Ja.
Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Sie haben gesagt, Sie haben die Öffentlichkeit hauptsächlich über Gefängnisaufenthalte, über Zeitungsartikel, die dadurch entstanden sind. Sie sagten, Sie schreiben auch selber. Mhm. Und diese Aktion natürlich. Und welche, haben Sie noch andere Wege genutzt, Ihre Anliegen an die Öffentlichkeit zu bringen?
Öffentlichkeit. Ja, welche könnte man sich denken? Also wir haben von Lebenslaute haben wir natürlich eine Homepage. Ach, es gibt natürlich noch andere Zeitschriften. Ja, ich hab sogar zwei mit. Ich habe jetzt gerade bestellt ein Buch von Krieg und Frieden, Völkerrecht von Norman Pech. Und die Zeitschrift, unsere Leib- und Magenzeitschrift, ist die Zeitschrift Graswurzelrevolution. Ne? Und es gibt eine andere Zeitschrift, die heißt Osiecki. Da schreibe ich auch gelegentlich drin. Ne? Also, ja, wir haben bei Lebenslaute haben wir auch diskutiert, ob wir uns mit Facebook und solche Sachen mehr beteiligen sollen oder mitmachen sollen und so. Und das haben natürlich jüngere Leute vorgeschlagen. Klar. Und das kam dann auf mehr oder weniger ja, freundliches Zustimmung oder halbe Zustimmung oder so. Also das ist, aber das kann man natürlich alles machen, klar. Ja. Ja.
Wenn ich in Eigenwerbung vielleicht mal ganz kurz was ergänzen dürfte, weil Sie kommen ja, glaube ich, nicht aus Lübeck, richtig?
Ich komme aus Herford bei Bielefeld. Ja.
Wer hier vielleicht irgendwie auch neben Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder sowas auch aktiv sein möchte oder sonst das Friedensforum im Thema Antikrieg oder sowas, er sucht auch nach vor allem jungen Mitstreitern. Also es sind natürlich viele vom VVN, also von den Verfolgten der des Nazi-Regimes oder auch anderen Vereinen wie Fährvereinen oder so auch vertreten. Aber es wäre natürlich wahnsinnig toll, dass da auch mehr Unterstützung kommt, weil genau solche Aktionen machen wir ja auch. Wir sind jetzt zum Beispiel auch in Jagel oder auch in Büchen zum Beispiel waren wir auch schon.
Ja.
Und da demonstrieren wir auch regelmäßig. Beziehungsweise wir machen auch, wenn die Bundeswehr in Schulen geht oder sowas, da auch Aktionen, wie dass man sich da mal in den Sack legen darf zur Probe oder so. Das ist auch immer ganz nett in den Medien.
Ja, ja.
Ja, wer da Interesse hat, in Lübeck auch vielleicht noch ein bisschen mit aktiv zu sein, Friedensforum sucht auch. Und, ja, ich glaube, es gibt genug Gelegenheiten, aber das ist vielleicht eine Eigenwerbung auch nochmal, wenn ich das
sagen durfte. Na klar. Ja, das ist, gewaltfreier Ungehorsam ist eine Methode. Und die Inhalte können ganz verschiedene sein, aber ich finde jetzt gerade dies mit Extinction Rebellion sehr wichtig und werde da also bei uns in der Gegend wohl auch früher oder später mitmachen. Ja. Ja.
Wie lange dauert es immer, so eine Aktion zu
organisieren? Bei Lebenslaute. Wir haben im Januar, machen wir immer so ein Treffen, wo wir planen. Und weil dieses Treffen im Januar ist, sind wir bisher nie dazu gekommen, nach München zu fahren zu der Sicherheitskonferenz. Also wenn wir das mal bespielen wollten, dann müssen wir einfach früher anfangen. Und unsere Aktion ist dann im August oder im September. Ja, es gibt dann immer so eine Arbeitsgruppe von Leuten, also gibt es mehrere Arbeitsgruppen. Die einen kümmern sich um die Logistik und die anderen kümmern sich um die Musik und so weiter und so fort. Also gibt es also eine ganze Reihe von Leuten, die das machen. Seit der letzten Zeit gibt es viele Telefonkonferenzen, die ich völlig hasse. Deswegen mache ich das also lieber nicht und so weiter. Und jedenfalls, manche Leute haben mit ihrem Beruf kürzer getreten, um Lebenslaute mit zu organisieren in den letzten 30 Jahren. Ich genauso. Ja, genau. Ja. Und es gibt aber bei Lebenslaute inzwischen auch mehrere kleinere Aktionen immer mal wieder. Hier dieses in Demmin, das war eine kleinere Aktion. Das sieht man, die Leute sind hauptsächlich aus Berlin gekommen. Nur haben wir in Berlin, in Demmin speziell da einen Wohnen von uns, der bei uns immer sehr stark mit der Logistik und der Aktionsunterstützung hilft und so. Der hat die Leute dann aktiviert. Und es gibt also eine weitere Gruppe eben in der Ecke Bielefeld. Und dann gibt es aber auch noch Lebenslaute Süd. Das verteilt sich aber sehr von, was weiß ich, vom Bodensee bis nach Heidelberg oder so. Ja. Und, ja.
Ja. Ich würde mal Ihren Hintergrund interessieren, wie Sie zu, also erstmal, was haben Sie vorher gemacht oder wie sind Sie auch überhaupt dazu gekommen, zu dieser ja, Lebenseinstellung?
Ja, ja, ja.
Wie sind Sie politisch aktiv?
Ja, ja. Ja, ich bin eigentlich gegen meinen Willen zur Bundeswehr gekommen. Und bin dann zweimal nicht anerkannt worden als Kriegsdienstverweigerer und bin erst nach der Bundeswehrzeit vom Verwaltungsgericht anerkannt worden. Und dann habe ich mir eigentlich so ein bisschen gesagt, na, das werdet ihr noch bereuen, dass ihr mich zur Bundeswehr gebracht habt und so. Und daraufhin habe ich dann eben immer in Friedensgruppen mitgearbeitet während meines ganzen Studiums und später. Ja, ich bin vom Beruf Musiker und Lehrer, also ich habe Sprachen studiert und habe aber nie im Schuldienst arbeiten wollen. Also ich habe lieber Nachhilfe gegeben und habe also hab die Leute besucht und bin also privat dahin gefahren und habe dann eigentlich so minimales Einkommen gehabt. Ne? Ich konnte mich so gut gerade mal so, also speziell auch nach meiner Scheidung oder was, konnte ich mich so gerade ernähren. Ne? Also dass ich meine Miete bezahlen konnte und so weiter. Also ich habe immer am Existenzminimum gelebt und deswegen hatte ich auch zum Beispiel nie die Möglichkeit, Steuern zu verweigern. Ja, ich habe überhaupt keine Steuern oder kaum Steuern zahlen müssen. Also wenn ich mal Steuern gezahlt habe, da war ich stolz, dann hatte ich nämlich ein bisschen was verdient. So, ja, so. Aber und ich habe mir damals, naja, also einer meiner Schlüsselerlebnisse war, glaube ich, eine Sache, von der man heutzutage, glaube ich, auch kaum mehr was weiß. Das war während dieser sogenannten bleiernen Zeit der RAF. Da gab es mal eine Veröffentlichung eines sogenannten, wie hieß der denn noch, Mescalero von Göttingen. Der hat sich auf den Tod oder die Ermordung von dem Generalstaatsanwalt Buback bezogen. Und hat von einer klammheimlichen Freude gesprochen, die er dabei hatte. Dann ging das irgendwie noch weiter. Der Text war ziemlich lang. Ich fand den eigentlich auch ziemlich verquast und etwas komisch. Aber der Text endete mit der Aussage, dass so etwas wie ein politischer Mord schlichtweg keine Methode für einen kritischen Geist und für einen Anarchisten sein darf. Und dann stellte ich fest, also ich hatte diesen Text, der war in einer Stadtzeitung schon irgendwann erschienen, ich hatte den so überflogen, hatte den so halbwegs gelesen, habe ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, habe gedacht, naja, was ist das denn? Egal, ich hatte ihn bei mir zu Hause. Und auf einmal, mitten im Sommer, das war im Sommerloch, da wurde auf einmal dieser Text sowas von wichtig, da hat er die gesamte Presse in Deutschland bewegt, dieser Text. Ja, und die Leute, die den Text veröffentlicht hatten, wurden mit Strafanzeigen belegt. Also sogar Professoren wurden suspendiert. Die haben alle später Recht bekommen vor Gericht, weil die Gerichte sahen sich dann gezwungen, den Text von A bis Z zu lesen. Aber erst hieß es, war immer nur die Rede von der klammheimlichen Freude über diesen Mord, und dabei blieb es dann. Also da habe ich eine Situation erlebt, wo es verboten wird, die Wahrheit zu sagen. Das war für mich ein sehr entscheidender Moment meiner politischen Bewusstseinsbildung. Und seitdem bin ich mit so Sachen sehr vorsichtig und denke mir, ich meine, uns können sie auch ziemlich bald psychiatrisieren oder sowas, wenn wir ihnen zu unangenehm werden. Ne? Das ist auch ganz leicht. Ja? So, also die Gefahr, dass dieser Staat in eine faschistoide Art abrutscht, ist immer gegeben. Ne? Und da muss man sich drauf einrichten und deswegen muss man da immer sehr kritisch dranbleiben und immer Flagge zeigen und sagen, dass man damit nicht einverstanden ist. Ja. Ja, da hinten und dann. Ja.
Sie sind jetzt schon relativ lange bei dem Thema dabei.
Ja.
Mich würde interessieren, ob aus Ihrer Sicht die Bereitschaft an solchen Aktionen des zivilen Ungehorsams teilzunehmen und das Interesse daran in der Bevölkerung gewachsen ist oder gleichbleibend ist oder eher abnimmt.
Naja, wenn man die klassische Friedensbewegung sieht, das sind alles alte Leute in meinem Alter. Wenn man aber Lebenslaute zum Beispiel sieht, da kommen immer noch junge Leute dazu. Und wir waren mit Lebenslaute auch eben bei, wie heißt das da, Ende Gelände dabei oder so. Ja, das sind eben auch junge Leute. Ich kann nicht von der Bevölkerung reden. Ich rede nur von den Aktiven, die ich sehe. Ne? Und das sind eben doch auch sehr viele junge Leute. Und bei Extinction Rebellion ist ja sowohl oder dasselbe. Hm? Ja?
Meinung äußern, dann findet man ja auch sicher immer wieder ja Leute, die anderer Meinung sind, abgesehen jetzt von Staatspersonen und Polizisten, die dann ja wahrscheinlich auch mal auf Sie zukommen und sagen, ich sehe das anders.
Mhm.
Wie gehen Sie mit sowas um?
Mhm.
Diskutieren Sie das dann bis zum Schluss aus? Oder
mhm. Ja, die Gelegenheit hatte ich zum Glück neulich bei uns in Herford. Also Herford ist sehr fromm. Da sind die Kirchengemeinden noch ziemlich stark und so weiter. Und ja, und da hatte ich gute Gelegenheit, also mit den Leuten, mit Leuten zu reden, die auch meinen, dass Krieg doch auch gerechtfertigt werden kann und solche Sachen mehr. Ja, es ist eine Kunst, mit Menschen zu reden, die nicht der eigenen Meinung sind, die einfach kommen zu lassen und reden zu lassen und dann auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Ich glaube, das ist möglich, besonders wenn man nicht allzu rechthaberisch auftritt. Ja. Ja.
Ich bin leider ein bisschen später gekommen und vielleicht haben Sie schon beantwortet, aber warum haben Sie sich für Friedensbewegung entschieden oder beziehungsweise nicht für politische Arbeit in Parteien oder für Gewerkschaften? Hm.
Gewerkschaft ist von meiner biografischen und Berufssituation her sehr selten vorgekommen. Und das andere ist dann wirklich so, dass ich das ja in Parteien für ineffektiv halte. Also das müssen andere machen. Jedenfalls, ich war in der damaligen Zeit, in den 60er, 70er Jahren, habe ich mal einen Freund besucht, und dann ihm erzählt, was ich mache. Und dann sagt er, ach, du bist also ein Sponti. Da dachte ich, na gut, wenn du meinst, dann bin ich ein Sponti. Okay, ja, also es war damals so die Bezeichnung für die Alternativen. Nebenbei das Wort Alternativ haben uns jetzt die Rechten geklaut. Ne? Die Rechten versuchen uns sowieso alles Mögliche zu klauen, also an geistigem Eigentum. Aber damit müssen wir umgehen. Ne? Einstellung war eher gegen die Institutionen und außerhalb der Institutionen, also weil ich auch letztlich zum Beispiel von der Schule eher traumatisiert worden bin. Ja? Also während der Schulzeit habe ich festgestellt, dass ich schwul bin. Was konnte ich daran machen? Nichts. Ja? Ich habe das in ein Tagebuch geschrieben, ich habe mich in irgendwelche Freunde verliebt, von Schulkameraden verliebt, aber habe denen das natürlich nie gesagt. Ich habe nach der Schulzeit auch nie wieder irgendeinen Kontakt zu denen haben wollen. Nach wie vielen Jahren des Einladens haben sie mich dann nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Treffen. Also ich bin also irgendwie ein Geschädigter von Institutionen und auch von dem autoritären Denken. Ich meine Familie war schrecklich katholisch und schrecklich fromm und hat mich also sehr autoritär versucht zu beeinflussen. Dadurch bin ich für alle Zeit geheilt. Ja. Ja. Naja, ich habe ja ich habe ja gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die Menschen bei mir am Orte wenigstens, dass die sehr bewegt sind, ja, dass sie sehr angerührt sind durch das, was ich mache. Also man hat mir also auf offener Straße sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, also das, was sie machen, finde ich toll. Ja.
Also,
Ja, ich habe ja eben aufgezählt, wenn man Lebenslaute nimmt, also alle möglichen Aktionen, wo Lebenslaute war, ja, da sind die Militärgeländes nicht, Militärgelände aufgegeben worden. Da ist also zum Beispiel, wenn wir sowas nicht gemacht hätten in Gorleben oder was, da gäbe es dort da eine Wiederaufbereitungsanlage. Ja? Alles dieses, man kann das natürlich auch nicht so mathematisch feststellen. Ja? Irgendwann muss ich mich engagieren und muss etwas tun, ob es etwas bewirkt oder nicht. Es ist für mich irgendwann die Situation der Leute, die im Nationalsozialismus sich gesagt haben, also wenn wir jetzt hier nichts machen, dann wird die Geschichte nur feststellen, dass es dort nur Schweine gab in der damaligen Zeit. Und wir wollen also nicht also unser Gewissen noch länger vergewaltigen gegenüber einem solchen System, was wir gegenüber dem, was wir sehen an Unrecht, und dass wir dazu schweigen. Ja? Ja. Ja.
Haben die Gefängnisaufenthalte für Sie eigentlich auch irgendwelche negativen Folgen noch? Sie haben ja sozusagen jetzt ein Vorstrafregister.
Ach. Ja, das interessiert mich ja nicht. Ich bin ja jung genug, nicht? Also ich will keine Karriere mehr machen. Also abgesehen davon, man kann es auch mathematisch oder juristisch klären. Irgendwie ein Vorstrafenregister landet man, wenn man eine Strafe höher als 90 Tagessätze hat. Meine waren da drunter. So, aber ich hatte mich jetzt überrascht, ich stehe natürlich im Zentralregister, ja. Lass mich jetzt überraschen, ob das bei meinem nächsten Prozess erwähnt wird, ja. Da ich den noch nicht gehabt habe, kann ich es noch nicht sagen, ja. Wie gesagt, man muss diese Angst verlieren, ne? Das Entscheidende ist, die Angst zu verlieren, und das zu tun, was man selbst für richtig und dem eigenen Gewissen entsprechend erachtet. Ja. Ja, eins, zwei.
Ja, dann tatsächlich darauf einsteigen, so die Frage nach der 17. Verurteilung, irgendwann wird ja vermutlich irgendwas greifen, wie der Unbelehrbare, Sie sagten ja vorhin schon, das wird dann vielleicht im Zweifelsfall sogar pathologisiert, wie auch immer. Wann greift sowas oder ist das unerforschtes Gebiet?
Nein, natürlich nicht. Also ich hätte jetzt beinahe noch eine Broschüre mitgebracht, die mir eine Frau geschickt hat, die inzwischen 84 Jahre alt ist. Wie heißt sie? Jaskolski heißt sie. Kommt aus Köln und ist 11-mal im Gefängnis gewesen. Also auch das muss einen nicht unbedingt jucken, nicht? Abgesehen davon, dass die Richter natürlich auch und Staatsanwälte, nicht die Staatsanwälte zu vergessen, weil die haben auch eine schöne Aufgabe, die werden immer damit konfrontiert, dass wir ja keine Rechtsbrecher sind in dem Sinne. Ja, wir sind vielleicht fanatische Friedenshetzer, so wurden Leute genannt in den 20er Jahren, ja, da ist die Orwellsche Sprache aber auch schon aufgekommen, ja, aber wir wollen ja gar dadurch, dass wir vor Gericht stehen, wollen wir die Rechtsprechung ändern. Es ist ja bei den Blockaden nach 1000 Verurteilungen, ist bei den Blockaden herausgekommen, da ist das zum Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Blockaden können keine Straftat sein und keine Gewalt sein. Ja? So, wir wollen auch natürlich durchaus auch auf die Rechtsprechung einwirken. Ja? Das ist das Entscheidende. Es ist in Schottland ist vor einigen Jahren, ist eine Gruppe von Frauen freigesprochen worden von einer Richterin, die eben nicht erkennen konnte, dass sie irgendwas für sich selber machen wollten und die auch nicht erkennen konnte, dass sie irgendeinen Schaden angerichtet haben. Ja, so. Das hat dann die englische Justiz in große Verlegenheit gebracht. Ja. Da oben war noch was.
Wie quasi der ideale Arbeitgeber für Sie aussieht, der Sie auch in solchen Situationen, Lebenssituationen unterstützt. Also
Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich habe also abgesehen davon, dass ich in meinem Leben erstens immer alles dafür getan habe, um keinen Chef zu haben. Zweitens hatte ich immer total Glück mit Chefs, wenn ich sie hatte. Ich war immer gerührt, was für nette Leute das waren. Also ich musste alle die ganzen Chefs alle um Verzeihung bitten. Aber alles dieses ganze bürgerliche Leben, das brauchen wir nicht. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ja? Ja? Das ist meine These. Ja. Wenn wir uns das noch länger leisten, dann gehen wir sehenden Auges in den Abgrund. Ja, bitte.
Das, was Sie jetzt geschildert haben, die Folgen, die auf Sie stets zukamen, sind eigentlich, sofern ich das sehe, vernünftig tragbar, wenn Sie in einem Staat mit einem funktionierenden Rechtssystem leben. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen kurzen Blick auf Hongkong oder Türkei richten würden, dann sieht ein auch im weiteren Prozess ja durchaus weniger erfreulich aus. Könnten Sie oder haben Sie da irgendwie eine Idee, wie man in so einem Fall verhalten könnte?
Nein.
Wenn der Staat jetzt einfach mal
aufhört, sich an diejenigen? Naja, also es gibt ja einen Hongkonger, den Hongkonger Aktivisten, ich weiß den Namen nicht, der ist ja noch ganz jung, ne? Der ist ja auch in Europa gewesen und so weiter und macht in Hongkong trotzdem weiter. Es ist, ich sagte ja, in USA sind Leute wie ich zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ja? Und sie machen es trotzdem. Ja? In der Türkei haben sie ja ein riesiges Gefängnis, da hat unser Freund und Mitmensch Deniz Yücel gesessen und so weiter. Ja? Und da sind auch andere, die immer noch Widerstand leisten, obwohl sie immer zu die schrecklichsten falschen Anschuldigungen ertragen müssen und so weiter und obwohl sie sich von den schlimmsten Strafen bedroht sehen und so. Man versucht es mit List und Tücke und natürlich jeder darf es nur so weit tun, wie er oder sie es selber erträgt. Völlig klar. Ja, es wird niemand von niemandem verlangt, dass man seine eigene Fähigkeit überschreitet. Das muss jeder für sich selber sehen. Ja. Ich kann selber nur sagen, eben von mir und von meiner persönlichen Erfahrung, dass es für mich eine große Befreiung war, eine Befreiung im Denken und eine Befreiung im Handeln. Ich bitte einfach jeden, das mal auszuprobieren. Damals, in der Zeit, wo die RAF da ihre Aktion hatte und dann so eine furchtbare Kampagne von der Regierung aus ausgebracht wurde, auch von der Bild-Zeitung und so weiter, da habe ich in einer kirchlichen Zeitschrift mal den Ausdruck gelesen, jeden Tag etwas Verdächtiges tun. Das ist schon ein schöner Ausdruck, ja?